Und wir fahren weiter in dieser Esra-Serie. Und wenn wir so die Lesungen gehört haben, dann bekommen wir ein bisschen Überblick über 180, 200 Jahre Geschichte von der Prophetie von Jeremia her zur Katastrophe, wo Israel wirklich ausgeführt ist worden nach Babylonien und wie dann nach 70 Jahren das Wort vom Prophet Jeremia in Erfüllung gegangen ist und wie die Leute angefangen haben, zurückzukommen und das Land wieder aufzubauen. Und wir haben letzte Sonntag gehört, dass sie angefangen haben, mit dem Opferdienst aufzubauen und dann den Tempel wieder aufzubauen und dann die Stadtmauern von Jerusalem. Und letzte Sonntag haben wir auch den Zerubabel und den Nehemiah kennengelernt und den Esra. Und heute möchte ich so wirklich den Esra genauer anschauen. Wer war der Esra? Königssohn, Statthalter oder ein Schriftgelehrter? Schriftgelehrter. Genau. Also so viel wissen wir ja von. Aber heute wirklich vertäuft, wer war der Esra? Esra war ein Schriftgelehrter. Wir lesen, im 7. Kapitel wird er so vorgestellt, also in dieser Phase, wo der Tempel wieder gestanden ist und der Opferdienst wieder eingeführt ist worden, wird er so zuerst mal vorgestellt, als, wie hier steht, in diesem Vers, Esra war ein Schriftgelehrter, der das Gesetz gut kannte, das der Herr seinem Volk Israel durch Mose anvertraut hatte. Und weil Gott seine schützende Hand über Esra hielt, erfüllte der König alle seine Bitten. Also ähnlich wie beim Nehemiah, wo mundschenkisch war beim König, ist auch der Esra nach beim persischen König und hat der Segen bekommen für seinen Auftrag, Esra sein. Der Esra hat also nach der Zeit vom babylonischen Exil in diesem persischen Weltreich dazugehört und war aber auch Teil von dieser jüdischen Gemeinde, wo dann vielleicht noch in Babylonien gelebt hat, aber dann durch den Traum oder durch die Eingebung, die der König hatte, durch den Geist von Gott, ist der Esra mit ausgesendet worden, zurück in die damalige Provinz Jehud, also Israel, ist Teil vom Persischen Reich und hat dort die Schriften wieder auf den Leuchter gestellt und die jüdische Gemeinschaft aufbauen. Also Esra war ein Schriftgelehrter, er war einer, der die Schriften gekannt hat, mehr als der Durchschnitt vom jüdischen Volk. Er hatte eine spezielle Begabung gehabt, sage ich mal, als Lehrer, nicht nur die Schrift zu kennen, also die 5 Mosebücher, im Sinn von auswendig wissen wahrscheinlich, aber auch im Sinn von weiterschreiben, tradieren, also neu schreiben, abschreiben, dass sie erhalten bleibt und auch lehren an dieser jüdischen Gemeinschaft. Er war ein Lehrer, ein Schriftgelehrter. Er war aber auch ein Täter vom Wort. Er hat also nicht nur gewusst, was es heisst, die Schrift zu kennen, sondern er hat es auch gelebt. Er war ein Täter vom Wort. Esra widmete sich von ganzem Herzen dieser Aufgabe. Also es war nicht nur eine Kopfsache, sondern es war eine Herzenssache. Von ganzem Herzen dieser Aufgabe, das Gesetz des Herrn zu erforschen, es zu befolgen und die Israeliten darin zu unterweisen. Also es hat so ausgesehen, dass sie eine Art in dieser Deportation, also in dieser Fremde, haben sie in den Häusern oder auch vielleicht in speziellen Häusern, Synagogenstruktur hat es ja dann noch nicht gegeben, Mann unterrichtet haben, die dann auch daheim ihre Familie unterrichten können. Was der Mose gelehrt hat, wie das man erleben soll. Also auch hier, die Verknüpfung ist wichtig und für uns heute relevant. Nicht nur das Wissen kognitiv, was in der Bibel steht, sondern von ganzem Herzen erforschen, zu befolgen und andere sogar zu unterweisen. Wenn du das machst heute, dann bist du eine Schriftgelehrte und ein Schriftgelehrter nach dem Herz von Gott. Zu dem kommen wir dann noch. Also er war ein Täter vom Wort. Und das Dritte, was wir sehen, er war ein Sozialreformer. Also ein Reformator. Wie unsere Reformatoren, Calvin, Zwingli, Luther und so weiter. Wittenbach. Er, der Ezra, war einer, was wichtig war, dass die Gesellschaft verändert wird. Erneuert wird. Dir, Ezra, heißt, hat Gott Weisheit geschenkt. Darum setze für dein Volk, das westlich des Euphrats lebt, rechtskundige Männer und Richter ein. Der Ezra hat Vollmacht bekommen, um sogar Richter und Justizbehörden einzusetzen. Er ist also vom König Artaxerxes, noch ein bisschen Zeitgeschichte, und dann höre ich auf mit dieser komplizierten Geschichte, nach Jerusalem geschickt worden, also das sind 200-300 Kilometer, um dort die Ordnung von Israel wieder einzuführen. Mit dem sind in der ersten Welle von Zurückkehrern etwa 1496 Menschen, also etwa, ist genau beschrieben, zurückgekehrt. Er hat dann die Priester wieder eingesetzt, die Tempodienst, und hat auch die jüdische Familienstruktur wieder aufgebaut. Er war dann zumal ein Staatssekretär, würde man heute sagen, für die religiöse Angelegenheiten. Und mit dieser Vollmacht ausgestattet, ist er ungefähr 500 vor Christus nach Jerusalem gekommen, um dort die neu formierte Jerusalemer Gemeinde wiederherzustellen. Sozialreformer. Und das Letzte, was wir sehen in diesem 7. Kapitel über Ezra, es hört auf, so mit einem Anbetungsabschnitt. Er war ein Anbeter. Aus der Schriftkenntnis heraus, aus dem Herzensanliegen, ist er immer wieder ins Staunen gekommen und ins Anbeten. Und dort steht, gepriesen sei der Herr, der Gott unserer Vorfahren. Er hat den König zu diesem Erlass bewogen, weil er seinen Tempel in Jerusalem Ruhm und Ansehen geben wollte. Also er war einer, der die Zusammenhänge gesehen hat. Nicht nur für heute und für die nächsten 5 Jahre, sondern er hat zurückgeschaut, 125 Jahre, vorgeschaut, er hat gesehen, die Prophetie von Jeremia, er hat gesehen, wie sich jetzt wieder etwas formiert und wie wir jetzt wieder in einem neuen Kapitel sind von der Geschichte, wo es um einen Wiederaufbau geht. Und das alles hat ihn einfach in die Anbetung getrieben, ins Danken. Weil wenn der König von Persien sein Segen nicht hat gegeben, wäre das nie zustande gekommen. Soweit die 4 Punkte über den Ezra. Die Schriften kennen, die Staunen lernen über Gott und sein Wirken. Er war ein Schriftgelehrter, ein Täter vom Wort, ein Sozialreformer und ein Anbeter. Und ich werde jetzt so ein bisschen einen Sprung machen ins Heute, 2019. Was heisst das für uns? Jetzt wird es noch komplizierter. Also, ich bin davon ausgegangen, der Ezra war ein Sozialreformer. Also wenn du einfach, das ist so eine Lernpyramide. Wir reden jetzt ein bisschen über unser Bibellesen und über unseren Umgang mit der Schrift. Wenn du einfach die Sachen liest, dann bleibt dir vielleicht 10%. Wenn du es noch los ist, wie heute Morgen, dann bleiben dir 20%. Wenn du es siehst, vielleicht in einem Film, in einem Theater, in einem Anspiel, im möglichen Leben, dann bleiben dir 30%. Wenn du es hörst und siehst, 50%. Also Forscher haben herausgefunden, dass die Quote von dem, was dir bei einem Lernstoff im Kopf bleibt hängen, zunimmt, wenn du es selber kannst erklären. Darum die guten Lehrer sagen immer, probier es mal in deinen eigenen Worten zu erklären. Irgendein Sachverhalt. Der Satz von Pythagoras oder so. Und sechstens, das stärkste nachhaltigste Lernverhalten ist, wenn du durch dein eigenes Tun es anwendest. Heisst, jetzt für uns, der Ezra war so einer. Der hat es nicht nur im Kopf gehabt. Der hat es nicht nur visualisiert und gesehen, was Gott redet und was er tun will, sondern er war einer, der es umgesetzt hat. Bis rein in die Gestaltung der ganzen Gesellschaft. Jesus wünscht sich und sagt, darum gleicht jeder Schriftgelehrt, der ein Jünger, eine Jüngerin vom Himmel ist worden, vom Himmelreich ist worden, einem Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes vorhält. Jesus, wenn wir jetzt die Brücke schlagen ins Neue Testament, Jesus war auch noch so ein Schriftgelehrter. Ihm haben sie Rabbi gesagt, Lehrer. Jesus war auch so ein Tora-Murmler, wie es im Psalm 1 heisst, der murmelt über seine Tora Tag und Nacht. Also, Jesus ist unterwiesen worden in der Lehre von Mose. Jesus hat die Geschichte gekannt. Jesus ist regelmässig am Sonntag in die Synagoge, gemäß seiner Gewohnheit, heisst es. Und wenn es um Schriftgelehrte geht, wenn ich mich anschaue, habe ich oft so eine Art ein Ambivalenzgefühl. Weil Jesus wettert oft gegen die Pharisäer und Schriftgelehrten, oder? Also, wenn ihr schon mal das Neue Testament gelesen habt, dass sie einfach seine finden, dass sie einfach die, die ihn angreifen, dass sie die, die ihn Fangfragen stellen, dass sie die, die extra das Kapitel haben bekommen, wehe ihr Schriftgelehrten und Pharisäer. Und doch gibt es scheinbar auch Schriftgelehrte vom Reich von Gott. Amen. Und ich will zwar einer sein und immer mehr werden, aber auch wir hier in diesem Saal, wir sollen die Priester und das neue Gottesvolk darstellen. Und wir sollen Schriftgelehrte sein. Schauen wir ein bisschen den Begriff an. Jesus wünscht sich also, dass wir wie ein Haushalter, ein Hausmanager, also ein Firmenmanager oder eine Familienfrau aus dem Schatz von daheim, wo das Wort Gottes darstellt, Neues rausnehmen und auch das Alte. Oder? Ein Schriftgelehrter vom Reich von Gott gleicht einem Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes vorholt. Das Neue ist der neue Bund. Das Neue ist das, was Gott dir heute schenken will. Das Neue ist das, was anknüpft an das Alte. Das gehört zusammen. Das Alte, das sind die Schriften von Mose. Das Alte, das ist das, was vor 100 und vor 50 Jahren war. Wie dann, als sie die Grundmauern vom Tempel wieder aufgebaut haben, lesen wir im Nehemia und im Ezra, dann haben die auch gejubelt. Wow, jetzt fängt etwas Neues an. Und die ältere Generation haben gerannt. Weil sie noch das Bild von Herrlichkeit vom alten Tempel hatten. Das Neue und Alte, das gehört zusammen. Gehörst du zu denen, die trauern um das, was nicht mehr ist? Oder freust du dich schon über das, was noch wird kommen? Und ein Schriftgelehrter vom Reich von Gott erkennt, was die Zeichen der Zeit sind. Was war, was heute ist und was noch wird kommen. Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die vor allem an dem Alten gehangen, Und Jesus hat sie verabscheut, nicht weil sie von gestern waren, sondern weil sie einfach so voll Heuchelei, religiöser Geist und der Kontrollgeist waren. Im Ende Gleichnis sagt er, das war ein Pharisäer, sagt Jesus, und der Sünder war. Der Pharisäer hat betet, lieber Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der Sünder dort. Ich faste zweimal in der Woche und vor allem, was ich überkomme, gebe ich 10% für dich ab. Stolz, Hochmut, Heuchelei. Gegen das ist Jesus. Und nicht gegen die Schriftgelehrten sein. Das werde ich heute Morgen betonen. Jesus bringt nicht die Gesetzlichkeit, sondern eben die Gnade. Er löst das Gesetz aber auch nicht auf, sondern erfüllt das Gesetz. Das ist das Alte und das Neue. Und jetzt der Rest, vielleicht noch 7 Minuten vor der Predigt. Also ich bete nicht 25 Minuten, sondern ich predige 25 Minuten. Wenn ich mit euch darüber nachdenken, ja, wie können wir da zu dem Reich von Gott Schriftgelehrte werden? Ich habe es überschrieben mit, wie wachsen ich ins Wort hinein. Aber das ist natürlich auch missverständlich. Wie kann ich ins Wort hinein wachsen? Es hat mit Essen zu tun, mit Trinken zu tun. Eben wie die Babys, die Milch aufsaugen. Oder Brot, das man isst. Oder der Jeremia ist mal aufgefordert worden, eine Schriftrolle zu essen. Und als er es gemacht hat, war sie so süß gewesen, wie Honig. Also er hat nicht wirklich Papier gegessen oder Pergamentpapier gegessen, aber er hat es aufgezogen in sich hinein, wo er gehört hat. Und ich habe mir gesagt, ihr müsst es nicht so machen wie ich, aber ich werde wirklich keinen Tag leben ohne den Input von Gott. Und die Technologie von heute ist ja so cool, man kann auf dem Bibel-App, auf deinem Smartphone, kannst du einfach auch das Wort von Gott hören. Oder wenn ich wirklich mal, weiß auch nicht, unterwegs bin am Samstag und keine Zeit habe, dann habe ich noch ein anderes App, ein Losungs-App und kann einfach den Vers von heute lesen. Den kannst du überall in deinem Leben lesen. Im Zug, im Auto, im Coop, wenn du in Schlange stehst. Also kein Tag ohne Bibel-Input. Wir sind auch Leute, die keinen Tag ohne zu trinken oder ohne Nahrung leben wollen. Normalerweise. Vielleicht hast du mal eine Fastenzeit, 2-3 Tage, aber dann fährst du wieder an essen. Und das ist beim Wort von Gott genau das Gleiche. Kein Tag ohne den Input. Wie das wirklich aussieht, da will ich nicht das Regelwerk aufstellen. Ich will dir einfach das Bild vermitteln vom Trinken und vom Essen. Nimm das auf, was Gott dir sagt, durch sein Wort. Und dann verinnerliche und wende das an. Wie der Ezra. Der hat das Wort kennt und er hat es angewendet. Das heisst, es fängt mit dem Herz an. Im Johannes-Evangelium steht, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, die sind Geist und sind Leben. Wir wünschen es nach dem klingenden Leben. Wir sehnen es danach, dass unser Leben fruchtbar ist, dass es kraftvoll ist, dass es voll Gnade, voll Liebe, voll alles ist, was wir brauchen, oder? Das ist eine Sehnsucht in uns. Und darum suchen wir auch, sucht hier einen richtigen Ort, eine richtige Quelle. Der Geist macht lebendig. Verinnerlichen heisst, ja, auswendig lernen. Verinnerlichen heisst, wie die Mutter von Maria, die sie den Sohn hat gesehen, der Jesus im Tempel, wie er als 12-Jähriger Pharisäer und Schriftgelehrte gelehrt hat. Und gemerkt, wow, also das ist ein besonderer Gil. hat sie es in ihrem Herzen behalten und hat immer wieder darüber nachgedacht. Also murmeln über die Tora heisst, du nimmst einen Vers, einen Gedanken, etwas, was du lesest. Mit den Psalmen kann man zum Beispiel sehr gut beten und lesen. Und wiederholst das. Und als Gedankenstütz kannst du auch immer wieder einen Zettel vornehmen, den du aufgeschrieben hast. Kannst ein Tagebuch führen. Also so wachst du in die Anwendung hinein und in die Verinnerlichung hinein. Eine gute Art ist auch, die Bibel auszubetten. Ich weiß nicht, ob es Babylonien auch so war, aber dann, irgendwann nach der zweiten Tempel-Einweihung und dem Neuen Testament sind die Synagogenstruktur entstanden. Und der Synagogen-Gottesdienst, wenn man dem so darf sagen, ist vor allem geprägt durch die Lesung der Psalmen und durch Gebet. Also bet das aus, was du lesest. Sei still und erkenne, dass ich bin der Herr, heißt zum Beispiel im Psalm 46, Vers 11. Und dann wirst du still, weil du merkst, aha, es steht ja, ich soll still sein. Dann wirst du ja mal still. Und dann kannst du das anfangen ausbeten, über dein eigenes Leben. Jetzt haben wir eine Gebetswoche gehabt. Und dann am Mittwochmorgen, glaube ich, bin ich mit jemandem zusammen in diesem Raum gsi und die Person hat mir gesagt, ich bin das erste Mal da. Und er hat es mich natürlich gefreut, weil ich ja gesagt habe, die, die noch nie waren, sollen es doch mal probieren. Und dann am Schluss nach 59 Minuten hat er gefragt, ja, wie hast du es jetzt erlebt? Und dann hat sie mir gesagt, die Person ist super gsi. Super gsi. Ausbeten vom Wort. Ein Vers ist zum Beispiel, das Blut von Jesus reinigt uns von aller Sünde. 1. Johannes 1, Vers 9. Dann nimmst du das für dich. Herr, ich danke dir. Das ist nicht die persönliche Anwendung. Ich danke dir, dass du mir jetzt reinwäschst. Und dass dein Blut stärker ist als alles. Und dann merkst du, ah, es geht ja nicht nur um mich in meinem Leben, es geht um meine Beziehungen auch noch. Und dann fängst du an, das auszubeten über die Familie. Machst einen Tagebucheintrag, dann betest du das aus über deinen Körper, über dein ganzes Leben. Sei still und erkenne, dass ich der Herr bin. Kannst du zum Beispiel in dein eigenes Familienteam reinbringen, dass du sagst, ich weiß, wir haben viele Herausforderungen, aber ja, der Vers, wie so stark überkommen, dass wir sollen still sein und erkennen, dass Gott Gott ist. Gott ist immer noch Gott. Über deine Arbeitsstelle. Du betest das Wort aus. Jemand hat mal gesagt, wenn du willst, Mehl überkommen vom Geist von Gott in deinem Leben, Mehl von diesen Körnern vom Leben, dann fährt das durch die Mülle von deinem Hirn an, malen. Und dann kannst du Brötchen backen. Wenn du zuerst 20 Minuten und weiss ich was für Informationen, Steine in die Mülle runterlässt, dann bekommst du einfach Sackmehl oder Staub und Sand. Da kannst du keine Brötchen backen. Darum suchen wir zuerst das Wort vom Leben. Und der letzte Gedanke zu diesem Schriftgelehrten. Lebe das, was du gehört hast. Körnchen malen oder wie beim Fisch essen. Viele sagen mir, viele, ich verstehe nicht alles, was die Bibel sagt. Und dann sage ich aber, ja, beim Fisch, wenn du Forellen brätelst, kannst du auch nicht alles essen. Du pickst einfach das Fleisch raus und das Gerät und alles, was man nicht geniessen kann, lass einfach sein. Das ist vielleicht ähnlich wie bei der Ehe. Da denke ich manchmal, ich verstehe meine Frau nicht. Und dann hat sie mir immer gesagt, hey, du musst mich nicht verstehen. Sondern wir sind berufen, einfach zu lieben. Wir verstehen nicht alles von der Schrift. Paulus sagt zwar ja, wer das nicht versteht, wird euch Gott die Erkenntnis auch noch geben. Es gibt Leute, die denken, dass ein bisschen mehr liegt als andere und ist okay so. Aber nur, weil du nicht alles verstehst, heisst noch lange nicht, dass du nicht dein Leben sollst, dass nicht Gott auch noch etwas für dich parat hat an Stärkung, an Genießbarem für heute. Je persönlicher du wirst mit dem Wort, desto kraftvoller wirst. Und dann gibt es Durchbrüche in deinen Sorgen, in deinen Nöten, in deinen Durchhängen, dort, wo du gerade einfach anstehst. Aber gibt es auch neue Freude in deinen Highlights im Leben. So viel mal zu dem ins Wort hineinwachsen. Ein Schriftgelehrter vom Himmelreich werden. Zu dem lade ich ihn ein, immer wieder. Und wenn wir jetzt das Abendmahl nehmen, ist das auch ein Verinnerlichen vom Wort von Gott. Kein Tag ohne Bibelinput, verinnerlichen und anwenden, die Bibel ausbeten und das Leben, das du hörst. Was ist für dich heute Morgen dran? Der Ezra war ein Schriftgelehrter, ein Täter vom Wort, ein Sozialreformer und ein Anbeter. Wir sind im Moment still.